Ja, guten Morgen. Ich habe schon länger nicht mehr hier gepredigt, aber es ist cool, mal wieder vor der Herausforderung zu stehen. Und für mich ist es schon immer in der Vorbereitung zumindest eine ziemliche Herausforderung, weil ich mir dann denke, oh Mann, was soll ich jetzt erzählen? Was möchte Gott, dass ich weitergebe? Und ich fand das Lied, was wir vorhin gesungen haben, den Hornruf, fand ich ganz passend zu dem Thema, was ich heute habe. Weil es so ein bisschen um den Ruf gehen soll, der vielleicht auf deinem Leben liegt gerade. Und bei mir ist es so, ich komme aus einer Zeit, wie ich sie in meinem Leben bisher nur dreimal erlebt habe. Also mir ging es ziemlich schlecht in letzter Zeit. Ich war ziemlich überfordert mit meinem Leben, mit den Entscheidungen, die ich treffen darf. Und ich bin immer noch nicht so ganz durch, aber ich habe eine Entscheidung getroffen, und zwar ist es so, dass ich zum 15. September einen neuen Job annehmen werde, und dieser Job ist in Kaufbeuren. Das bedeutet, das ist eine Stunde weg und dass ich halt umziehen muss. Und die Entscheidung, die hat mich so krass mitgenommen, weil da für mich einfach auch richtig viel dranhängt. Ich bin hier groß geworden. Ich habe hier die Ranger, ich habe hier eine Heimat, und eine Stunde ist jetzt nicht so viel, aber man kann einfach nicht mal sagen, komm abends, wir treffen uns und treffen uns oder so. Das lassen allein die Spritpreise schon nicht zu. Es ist einfach nicht mehr so einfach, und ich hätte es aber selber auch nicht erwartet, dass ich mir so schwer tue, diese Entscheidung zu treffen, weil mir war gar nicht so bewusst, wie ich einfach verwurzelt bin. Was es mir vielleicht auch bedeutet, manchmal mit dem einen oder anderen durch stressige Situationen zu gehen und gemeinsam so eine Lösung zu finden. Aber ich habe mich entschieden. Es war ein harter Prozess. Der eine oder andere hat sehr mit mir leiden müssen. Ich habe mich entschieden, und ich freue mich drauf, aber gleichzeitig zweifle ich immer wieder dran und denke mir, ist vielleicht doch besser, hier zu bleiben. Hast du hier eine Aufgabe, die du wahrnehmen musst? Also ich bin so hin und her gerissen einfach. Und ich habe Gott gefragt, einfach was ich tun soll. Ich habe mich mit einigen Menschen dazu ausgetauscht, und immer wieder kam so der Eindruck, dass es Gott eigentlich egal ist, wie ich mich entscheide, und dass er mit mir ist, egal wo ich dann am Ende hingehe, ob es hier ist oder woanders oder ganz woanders. Ich soll ihm nur vertrauen. Amen, Ende. Ich soll ihm vertrauen. Und während dieser Entscheidungsfindung und auch jetzt noch frage ich mich, ob ich Gott einfach nicht gehört habe. Warum ich ihn nicht gehört habe, warum er nicht geredet hat, das frage ich ihn auch immer wieder. Warum redest du nicht so, dass ich es verstehe? Oder ob es ihm einfach wirklich egal ist und ich muss es einfach, diese Spannung so ein bisschen aushalten, weil ich daran wachse, weil ich aus meiner Komfortzone rauskomme, einen nächsten Vertrauensschritt mache auf Jesus zu. Und vielleicht werde ich es erst in einigen Jahren verstehen, aber wir haben vorher auch gesungen, ich werde deine Wege niemals ganz verstehen. Vielleicht werden wir es auf dieser Erde niemals ganz verstehen, warum Gott uns auf einen Weg schickt, der für uns irgendwie schmerzhaft ist. Aber ich glaube trotzdem, dass er auf diesem Weg bei uns dabei ist. Und in diesem Prozess, für mich, habe ich einfach Angst gehabt, eine falsche Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung, die ich hinterher bereue, oder eine Entscheidung, die nicht nach Gottes Willen ist, weil ich wollte einfach das tun, was auch in Gottes Willen ist. Und ich habe ihn nicht gehört, und das hat mich echt zur Verzweiflung gebracht. Und jetzt gibt es ja ganz viele verschiedene Entscheidungen, die wir in unserem Leben treffen. Manche Entscheidungen, das sind so unbewusste Entscheidungen. Ich weiß nicht, ob ihr das mal beobachtet habt, wenn ihr auf eine öffentliche Toilette geht. Man nimmt immer die hinterste zum Beispiel. Weil das ist so eine Entscheidung, die hast du irgendwann mal getroffen, und dein Gehirn speichert es ab, weil es nicht jedes Mal neu diese Entscheidung treffen will. Dann gibt es bewusste Entscheidungen, wie zum Beispiel, möchte ich dieses Bonbon annehmen? Ja? Du auch? Nee? Du darfst auch eins, du kriegst auch eins. Aber das sind so bewusste Entscheidungen. Ich entscheide mich dafür oder ich entscheide mich dagegen. Fange ich das Bonbon oder ducke ich mich weg? Ah, sehr gut. Super Reaktion. Genau, fange ich das Bonbon oder ducke ich mich vielleicht weg? Wer noch eins will, vielleicht habe ich nachher noch welche. Da hinten, ja, ich weiß nicht, wenn ich das werfe und jemand kriegt es gegen den Kopf. Du darfst nachher kommen und jetzt abholen. Und dann gibt es halt so existenzielle Entscheidungen, die einfach einen Einfluss haben, wie dein Leben weitergeht. Ob ich jetzt ein Bonbon esse oder nicht, ja, das ist jetzt gerade eine momentane Entscheidung, aber so, dann gibt es halt auch Entscheidungen, die wirken sich auf möglicherweise den Rest deines Lebens aus. Entscheide ich mich für die Frau oder nicht? Das wirkt sich auf den Rest deines Lebens aus. Was meint ihr, wie viele Entscheidungen wir jeden Tag treffen? Einfach mal eine Zahl sagen. 500, 250, wer bietet mehr? 5.000, wer bietet mehr? 15.000, wer bietet mehr? Bietet jemand mehr? 100.000, das ist dann doch ein bisschen zu viel. Psychologen gehen davon aus, dass wir täglich etwa 20.000 Entscheidungen treffen. So, klar, da zählt natürlich jede Entscheidung dazu. Auch klar, esse ich jetzt was oder nicht, ist auch eine Entscheidung. Ne? Ziehe ich mir heute Schuhe an oder nicht, ist auch eine Entscheidung. 20.000 Entscheidungen ist eine ganz schöne Menge. Das heißt, unser Gehirn ist ganz schön beschäftigt und deshalb gibt es auch so unterbewusste Entscheidungen, wie zum Beispiel, ich nehme immer halt die letzte oder die erste Toilette, wenn ich öffentliche Toiletten gehe. Gott lässt uns auch Entscheidungen treffen. Die wichtigste ist, ob du dich für ihn entscheidest. Es gibt viele kleine und große Entscheidungen in deinem Leben, die Gott dir ganz frei überlässt. Und dann gibt es auch welche, wo er ganz klar redet, aber uns trotzdem die Entscheidung überlässt. Also er sagt, guck mal, das ist ein guter Weg für dich, aber du entscheidest selber, ob du den gehen möchtest oder nicht. Ich werde dich nicht dazu zwingen. Und manchmal ist es einfach, eine Marionette zu sein. Die hängt am Faden und macht genau das, was der Meister oben möchte, dass sie tut. Ich weiß nicht, wer von euch die Augsburger Puppenkiste kennt. Ich auch noch. Manchmal ist es einfach, so eine Marionette zu sein und genau das auszuführen, was meine Hand eben sagt. Seht ihr es da hinten auch, hinter der Mauer? Wenn wir aber so eine Marionette sind, dann sind wir nicht frei. Wir sind abhängig von dem, was hier oben entschieden wird. Laufe ich rechts oder laufe ich links? Wir können die Entscheidung nicht selber treffen, wir hätten keinen freien Willen. Das ist aber genau das, was Gott uns geschenkt hat, einen freien Willen, selber zu entscheiden, möchte ich ihm nachfolgen, möchte ich diese Entscheidung treffen, möchte ich ihn lieben oder nicht. Das dürfen wir selber entscheiden, Gott zwingt uns da nicht dazu, aber er wünscht es sich und es ist die beste Entscheidung für uns. Ich muss den bloß wieder verstauen, sonst kriege ich Ärger von der Mama. Und trotzdem, dass Gott uns einen freien Willen lässt, bin ich der festen Überzeugung, dass Gott uns immer wieder ruft. Er hat einen Plan für dein Leben, für meins auch, auch wenn ich es vielleicht jetzt gerade nicht so ganz sehe oder nicht verstehe, aber er hat einen Plan. Und ich weiß, das hat jeder von euch schon oft gehört, aber glauben wir das auch? Und halten wir daran fest? Also ich zweifle dran, immer wieder, gerade jetzt auch in der Situation, wo ich einfach drin bin. Und deshalb die Frage, kennst du den Ruf auf deinem Leben? Nehmen wir mal an, du hast deinen Ruf gehört und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du darauf reagieren könntest. Das sind jetzt Sachen, die ich beobachtet habe, das sind keine wissenschaftlich fundierten Aussagen, sondern einfach Beobachtungen, die ich angestellt habe. Was aber schon wissenschaftlich belegt ist, ist die Kampf- oder Fluchtreaktion. In einer Stresssituation muss mein Gehirn blitzschnell entscheiden, lohnt es sich jetzt zu kämpfen oder muss ich abhauen? Also ich habe mal ein Bild von den Mammuts, von so einem Mammut genommen, das Neandertaler angreift, weil daher kommt es ja am Ende. Oder wenn wir nochmal, ich weiß nicht, ob ich mich das traue, aber wenn wir nochmal das Bonbon-Experiment machen, wenn was unerwartet oder mit ziemlicher Wucht kommt, der eine oder andere duckt sich weg. Der eine oder andere duckt sich weg und tendenziell sind es, man muss es halt so sagen, auch wenn wir eine emanzipierte Welt sind, sind es eher Frauen, sorry Matze, wenn du dich jetzt gerade weggedrückt hast, aber ja, das spricht ja auch dafür, dass es nicht immer so ist, aber dass es eher Frauen sind, die sagen, okay, ich duck mich, ich gehe in Fluchtmodus und die Männer, jawohl, ich fang's, so wie du vorhin, mit reflexartig das gefangen hast. Also eine Schutzhaltung einzunehmen oder sich hinzudrehen und sagen, jawohl, ich kämpfe jetzt gegen dieses Mammut oder fange das Bonbon. Wenn man jetzt darauf nochmal zurückgeht, könnte man zum Beispiel sagen, ja, die Frauen bringen die Kinder in Sicherheit, stellen sich schützend vor. Ich weiß nicht, wer Ice Age gesehen hat, da greifen ja auch, ich glaube, die Säbelzahntiger die Familie an und die Männer kämpfen dann gegen die Säbelzahntiger und die Frauen bringen die Kinder weg. Schlussendlich gibt die Frau dann auch ihr Leben dafür, dass das Kind tatsächlich gerettet wird. Aber das sind so Urinstinkte, nenne ich es jetzt mal. Aber jetzt zurück zu dem, was ich beobachtet habe und wie man darauf reagieren kann, wenn man seinen Ruf hört. Die erste mögliche Reaktion ist Aufregung, Vorfreude. Ja, ich freue mich, endlich passiert das, was ich mir schon echt lang gewünscht habe. Und ich habe schon ewig darauf hingefiebert und mich darauf vorbereitet, dass genau das jetzt passiert. Zum Beispiel, keine Ahnung, habe ich eine Sprache gelernt oder sowas, weil ich denke, dass mein Ruf ist, ich soll irgendwo ins Ausland gehen, wo ich eine bestimmte Sprache lernen muss. Wir haben eine Freundin, die seit einiger Zeit im Nahen Osten wohnt und arbeitet. Und die hat lange, bevor sie dorthin gezogen ist, hat sie sich die Sprache angeeignet und hat immer wieder auch Flüchtlinge aus der Region bei sich aufgenommen, bei sich wohnen lassen, um einfach schon mal die Kultur so kennenzulernen. Also sie hat sich vorbereitet. Und als sich dann die Möglichkeit aufgetan hat, da hat sie sicher auch immer wieder gezweifelt, aber sie hat eine Gewissheit gehabt, dass genau das ihr Ruf ist. Genau das ist ihr Ruf, jetzt dorthin zu gehen. Und Jesaja ist auch ein vorbildliches Beispiel aus der Bibel. Ich will die Stelle lesen aus Jesaja 6. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. So gut sind meine Augen doch nicht. Alle Lande sind seiner Ehre voll und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk. Also Jesaja hat eine Vision bekommen Und in dieser Vision hat er erkannt, dass er nicht fehlerlos ist. Er hat Gott bekannt, dass er ein Sünder ist, und in dem Moment ist er umgekehrt. Und durch diese Umkehr hat Gott ihm die Sünden vergeben und ihn reingewaschen. Als er die Stimme des Herrn hörte, konnte er mit Überzeugung sagen: Hier bin ich, sende mich. Nimm mich, ich gehe gerne. Er hat eine Gewissheit, dass dieser Ruf ihm gezählt hat. Das heißt, wenn wir eine Vorfreude spüren, dann haben wir eine Gewissheit und ein Vertrauen, eine Gewissheit, dass Gott mit uns ist, ein Vertrauen, dass Gott mit uns ist und dass das für mein Leben jetzt zählt. Eine weitere Möglichkeit zu reagieren kann sein, dass wir es einfach hinnehmen. Es kann sein, dass wir unterbewusst schon lange wissen, dass da was im Busch ist, aber wir haben uns noch nie so richtig damit auseinandergesetzt. Und wenn der Ruf dann kommt, dann akzeptieren wir es. Wir leiten alles in die Wege, aber so richtig Luftsprünge machen wir jetzt auch nicht. Wir akzeptieren es einfach, wir nehmen es hin. Und ich finde das so interessant, als Maria und Josef mit dem kleinen Jesus nach Ägypten fliehen müssen. Ich lese es auch mal vor. Matthäus 2. Als sie aber hinweggezogen waren, also als sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir's sage. Denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und den Weg nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes. Also ich habe mehrere Quellen geguckt. Also man geht davon aus, dass so 3,5, 4 Jahre sind, dass sie in Ägypten waren. Also schon auch eine Zeit. Also schon auch eine Entscheidung gewesen, die er da getroffen hat. Josef hat ja schon eine Vorgeschichte. Er weiß, dass Gott ihm in unterschiedlichen Arten und Weisen begegnen kann. Als Maria schwanger geworden ist, da ist ihm ein Engel erschienen, der ihm gesagt hat, dass er Maria nicht verlassen soll. Und dieses Mal begegnet der Herr ihm im Traum. Mich würde ja interessieren, wie sieht so ein Traum aus, dass der Josef danach wusste: Jawohl, stehe ich auf, pack meine Sachen und gehe. Wie hat sich das angehört? Hat Gott wirklich mit so einer durchdringenden Stimme gesprochen? Also das würde mich echt interessieren. Aber Josef wusste, ja, das kommt von Gott und das mache ich jetzt auch. Und interessant ist, dass Josef ja nicht noch 3 Wochen gewartet hat, um seinen Krempel zu packen und alles noch zu regeln. Er ist nach diesem Traum aufgestanden und noch in der Nacht nach Ägypten aufgebrochen. Man muss sich ja fragen, wie hat Maria darauf reagiert? Mit so einem Kleinkind, das ganze Geraffel, was man dafür braucht und mitnehmen muss. Und dann auch noch mitten in der Nacht aufzubrechen, die wusste ja wahrscheinlich gar nichts. Josef hat ja diesen Traum gehabt. Ich weiß nicht, ob Maria irgendwie darauf vorbereitet worden ist durch irgendwelche anderen Träume oder so. Und sie wussten auch nicht, wie lange bleiben wir weg. Sind wir 3 Tage Wochenendurlaub? 5 Sterne oder so in Ägypten? Haben wir auch schon gemacht. Für uns ist es ja schon schwierig, wenn wir spontan einen Urlaub im Hotel machen möchten, dass wir da, oh komm, jetzt, weiß nicht, wir haben Internet und so, wir können jetzt buchen und nachher fahren. Und das ist ja schon manchmal schwierig zu sagen, was nehme ich jetzt mit und so. Und wir müssen nicht stundenlang, tagelang auf dem Esel reiten. Also ich stelle mir Josef so vor, dass er das einfach hingenommen hat. Er hat zu Maria einen kurzen Satz gesagt: Schatz, pack deine Sachen, wir gehen nach Ägypten. Und dann hat er selber angefangen rumzukruscheln und seinen Koffer zu packen und kein einziges Wort mehr, also so stelle ich es mir halt vor, kein Wort mehr gesagt und einfach hat es akzeptiert und hingenommen. Vielleicht hat es ihm gar nicht gefallen, aber er hat es akzeptiert und tief in sich drin hat er gewusst, dass er das Richtige tut. Aber er hat auf jeden Fall Gott vertraut. Vielleicht hat er sich auch riesig gefreut, hey, nach Ägypten, da wollte ich schon immer mal hin. Da war ich noch nie, da gibt es Pyramiden und so. Keine Ahnung. Aber ich bezweifle, dass er so richtig einen tiefen Frieden hatte. Also das kann, vielleicht ist es so, weiß ich nicht. Aber ich bezweifle es einfach in dem Moment, weil er sich sicherlich auch gefragt hat, wie soll ich meine Frau und mein Kind ernähren in Ägypten. Ich habe keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Also ich zweifle, dass er so richtig einen tiefen Frieden hatte. Aber ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass er das wirklich hatte. Die nächsten Reaktionen würde ich unter den Überbegriff Unsicherheit stellen, weil es einfach oft so eine Angst ist vor dem, was einfach vor mir liegt. Was kommt da, wenn ich nach Ägypten gehe? Oder nach Kaufbeuren oder wo auch immer hin. Samuel zum Beispiel, er hatte zwar zunächst keine Angst, aber er kannte Gottes Stimme bisher noch nicht, weil Gott noch nie so zu ihm gesprochen hat. Kennst du Gottes Stimme? Würdest du erkennen, dass er dich ruft, wenn er dich ruft? Ich lese aus dem 1. Samuel. Und der Herr rief Samuel. Er aber antwortete, siehe, hier bin ich. Und lief zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe dich nicht gerufen. Geh wieder hin und lege dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Der Herr rief abermals, Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder hin und lege dich schlafen. Aber Samuel kannte den Herrn noch nicht und des Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal und er stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief. Und Eli sprach zu Samuel, geh wieder hin und lege dich schlafen. Wenn du gerufen wirst, so sprich, rede, Herr, denn dein Knecht hört. Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, denn dein Knecht hört. Und der Herr sprach zu Samuel, siehe, ich werde etwas tun in Israel, dass jedem, der davon hört, beide Ohren gellen. An dem Tage will ich über Eli kommen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden, denn ich habe es ihm angesagt, dass ich sein Haus für immer richten will, um der Schuld willen, dass er wusste, wie seine Söhne sich schändlich verhielten und hat ihnen nicht gewehrt. Darum habe ich dem Hause Eli geschworen, dass die Schuld des Hauses Eli niemals gesühnt werden solle, weder mit Schlachtopfern noch mit Speiseopfern. Und Samuel lag bis an den Morgen und tat dann die Türen auf am Hause des Herrn. Samuel aber fürchtete sich, Eli von den Erscheinungen zu berichten. Da rief ihn Eli und sprach, Samuel, mein Sohn. Er antwortete, siehe, hier bin ich. Er sprach, was war das für ein Wort, das er dir gesagt hat? Verschweige mir nichts, Gott tue dir dies und das, wenn du mir etwas verschweigst. Von all dem, das er dir gesagt hat. Da sagte ihm Samuel alles und verschwieg ihm nichts. Er aber sprach, es ist der Herr, er tue, was ihm wohl gefällt. Wahnsinn, wie bereit Samuel war, mitten in der Nacht aufzuspringen und zu tun, was auch immer, worum auch immer Eli ihn gebeten hätte oder verlangt hätte. Bei Ranger rufen wir am Abschluss immer, allzeit bereit für Jesus. Samuel war es wirklich. Der war wirklich bereit und hat gesagt, jawohl, ich stehe jetzt auf und tue, was auch immer mir aufgetragen wird. Aber er wusste auch noch nicht, wie Gott zu ihm spricht. Deshalb hat er einen guten Lehrer gebraucht, der ihm gesagt hat, was zu tun ist. Eli rät ihm, dann sag, rede Herr, dein Knecht hört. Sind wir immer bereit, auf das zu hören, was Gott sagt? Oder ist es uns eigentlich lästig und anstrengend? Die Aufgabe, die Samuel da von Gott bekommen hat, war keine leichte Aufgabe. Er sollte demjenigen, der ihn aufgezogen hat und alles gelehrt hat, Samuel war von Kind an bei Eli, er sollte Eli sagen, dass Gott ihn richten wird, weil er gesehen hat, was seine Söhne für Sünden begehen und er hat sie nicht davon abgehalten. Er hat ihnen nicht gesagt, stopp, hört auf. Und Samuel lag bis zum Morgen wach und hatte richtig Angst davor, diese Nachricht an Eli zu überbringen. Der nächste Kandidat, der ist nicht so entspannt wie die bisherigen. Die fangen nämlich an zu diskutieren. Aber ich kann doch gar nichts, aber ich will nicht, Jeremia zum Beispiel, der diskutiert mit Gott. Wir lesen aus Jeremia 1. Und ich bestellte dich zum Propheten für die Völker, sagte Herr zu Jeremia. Ich, also Jeremia, aber sprach, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Jeremia versucht, Ausreden zu finden. Ausreden dafür, dass er nicht gehen muss, nicht das tun muss, was Gott ihm gerade sagt, dass er tun soll. Aber Gott entgegnet ihm direkt und ermutigt Jeremia sogar mit, fürchte dich nicht, du musst dich nicht fürchten, ich bin bei dir. Und Jeremia hat auch keine leichte Aufgabe angenommen oder bekommen. Auch er musste dem Volk schlimme Nachrichten verkünden. Die Heere des Reiches des Nordens werden Israel überfallen und sie für ihre Übertretungen bestrafen. Diese Nachricht sollte der Jeremia dem Volk überbringen. Biliam wäre auch noch ein Beispiel gewesen, der versucht hat, seine Geldgier über den Auftrag Gottes zu stellen. Aber es bringt nichts, mit Gott zu diskutieren. Gott hat einfach bessere Argumente. Wir wollen es immer nicht so wahrhaben, aber er kennt uns und er weiß, was vor uns liegt und womit wir aufgewachsen sind. Er hat bessere Argumente. Den Vogel so richtig abgeschossen hat aber der Jona mit seiner Aktion. Jona war auf der Flucht. Ich lese euch aus Jona 1. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weit weg vor dem Herrn. Und ich stelle mir das auch irgendwie so vor, Gott sagt, Jeremia, du musst gehen. Und Jeremia ist gerade, keine Ahnung, der chillt gerade richtig, liest ein Buch oder so und hört diese Stimme und macht sein Buch zu und geht einfach. So stelle ich mir das irgendwie vor. Der diskutiert gar nicht erst mit Gott, sondern der steht auf und geht. Aber nicht dahin, wo Gott ihn hinschickt, sondern genau in die andere Richtung. Ihr wisst, wie es dann weitergeht. Er geht auf ein Boot, um so weit wie möglich einfach vom Herrn wegzukommen. Und dann kommt ein fürchterlicher Sturm auf und die Seeleute, die beschweren sich, hey, wer hat gesündigt dafür, dass wir jetzt hier in diesen Sturm kommen. Und auf Jonas Bitten hin wird er dann über Bord geworfen. Er wird von dem Wal gefressen. Und nicht mal dort war er von Gott fern. Irgendwo im tiefsten Ozean, wo der Wal rumschwimmt, in dessen Magen, konnte er nicht vor Gott fliehen, sondern er betete zu Gott und hier ist er umgekehrt. In dem Moment ist auch er wieder umgekehrt, aber er musste erst mal ziemlich was mitmachen, bevor er den Weg eingeschlagen hat, den Gott für ihn vorgesehen hatte. In Jona lesen wir auch noch, dass durch diese Aktion, dass er halt geflüchtet ist, die Seeleute noch zu Gott gefunden hatten. Also Gott nutzt sogar unsere Flucht vor ihm, um andere Leute, damit andere Menschen ihn finden können. Und ich habe so ein halbes Zitat vom Tibi, du musst mich korrigieren, wenn das nicht stimmt. Tibi hat mal gesagt, wenn Gott mich leiden lässt, damit andere Menschen zu ihm finden, so what, dann ist es so. Irgendwie so hast du gesagt, glaube ich. Gell?
Halleluja.
Du Heiliger. Die Themen, die wir jetzt hier angesprochen hatten, das haben alle irgendwas mit Angst zu tun. Mit Ungewissheit, mit Sorgen. Und das ist ganz normal. Mein Herz ist seit Wochen nicht mehr so richtig ruhig, weil ich immer über Sachen nachdenke. Aber er erwartet von mir, dass ich ihm voll vertraue. Und egal, wie alt du bist, ob du denkst, du bist zu jung, so wie Jeremia, oder ob du denkst, du bist zu alt, wir haben vorher nochmal geguckt. Noah war 500 Jahre alt, als er irgendwann angefangen hat, die Arche zu bauen. Noah hat die Arche gebaut und alle haben ihn ausgelacht. Du bist schon ein Depp hier auf dem Land. Warum baust du hier ein Boot? Und egal mit welcher Reaktion du dich vielleicht identifizierst, Gott kennt sie alle schon. Alles, was da steht, alles, was hier vielleicht auch nicht steht, wo du gerade drin steckst, Gott kennt es und er hat es schon mal erlebt und er weiß auch, wie er dich da rausholt. Du kannst dir also sicher sein, er hat auch für dich einen Weg, wie er mit dir sein Ziel erreichen kann. Uns muss aber bewusst sein, dass es sein Ziel ist und nicht mein Ziel. Manchmal geht es zusammen, manchmal ist es dann auch mein Ziel, aber manchmal ist es auch so, dass es eigentlich nicht mein Ziel ist, aber Gott möchte mit mir diesen Weg gehen. Vielleicht kannst du seine Stimme noch nicht hören oder kennst sie nicht. Vielleicht sitzt du auch gerade im Bauch des Wals. Bist du bereit umzukehren? Bist du bereit, dem Ruf zu folgen, den Gott schon lange für dich hat? Vielleicht jubelst du auch gerade, weil du in diesem Ruf drin steckst schon, was Gott für dich hat. Vielleicht ist sein Ruf auch, dass du ihn annimmst und ihm dein Leben abgibst. Dann warte nicht, sei mutig und gib ihm dein Leben. Wir hatten jetzt viel von Propheten, die jemandem mitteilen mussten, dass Gott sie strafen möchte. Das ist aber heute nicht mehr so. Jesus hat für unsere Schuld am Kreuz bezahlt. Und was hat Jesus gemacht in seiner bittersten Stunde, wo er auch diese Entscheidung treffen konnte, Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Was hat er gesagt? Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Er hat sich entschieden, den Willen des Vaters zu tun. Was ist der Ruf auf deinem Leben? Ich glaube, der Ruf auf deinem Leben ist, gehe hin und mache zu Jüngern. Und wie das bei dir aussieht, keine Ahnung. Es kann sein, dass du predigen sollst, weil du das gut kannst. Es kann sein, dass du Lobpreis machen sollst, weil du das gut kannst. Es kann sein, dass du jemanden zum Grillen einlädst, weil du richtig gut grillen kannst. Es kann sein, dass du einfach eine Mama bist oder ein Mentor für andere Menschen. Es kann sein, dass du ein Ermutiger bist. Es kann sein, dass du ein Visionär bist. Vielleicht bist du auch jemand, der ist schon durch solche Entscheidungsphasen durchgegangen und der kann jemand anderem helfen, der gerade in so einer Phase drinsteckt. Was auch immer es ist, das Gott dir gegeben hat, nutze es. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass wenn du weiter wachsen möchtest und auch da wieder, egal wie alt du bist, wir sind alle noch nicht am Ende, wir sind nicht fertig. Wenn du weiter wachsen möchtest, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir unsere Komfortzone verlassen müssen, dass wir Vertrauen auf den Herrn setzen müssen und dass es vielleicht schmerzhaft ist, Dinge loszulassen, die uns wichtig waren in der Vergangenheit, aber einen neuen Schritt zu wagen im Vertrauen auf den Herrn. Das ist schmerzhaft, weil wir uns nicht auf uns selber verlassen, sondern weil wir unser Vertrauen auf den Herrn legen müssen. Und deshalb will ich dich fragen, und damit komme ich auch zum Ende, wie hört sich dein Ruf an? Was sagt Gott zu dir heute? Oder hat er vielleicht schon in der vergangenen Woche oder vor 3 Jahren gesagt, und du bist weggelaufen wie Jona, und heute sitzt du hier und denkst du, ja, Gott hat da was zu mir gesprochen. Und heute ist der Tag, wo ich mich dafür entscheide, ihm mein Vertrauen zu geben und ihm nachzugehen. Mit dieser Frage möchte ich euch entlassen. Nehmt sie mit, bewegt sie. Wie hört sich dein Ruf an? Was ist Gottes Ruf auf deinem Leben? Auch mit dem Hintergedanken, geht hin und mache zu Jüngern. Ja. Amen.